So.
Darf ich?
Cool. Also, herzlich willkommen heute Nachmittag zum heute zweiten, insgesamt vierten Vortrag. Schön, dass doch noch ein paar die Mittagspause überlebt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde eigentlich ganz gerne draußen sitzen. Stattdessen machen wir heute Folgendes. Ungefähr eine Stunde werde ich brauchen. Erstmal ganz kurz eine ganz kurze Wiederholung nochmal von dem, was wir gemacht haben. Dann eine Vorschau, was wir im Detail heute machen wollen. Nochmal ein bisschen auf die Eigenschaften von Arrays eingehen, warum wir die in manchen Situationen eigentlich gar nicht haben wollen. Dann schauen wir uns an, wie wir dynamische Speicherverwaltung machen können. Das heißt, wie wir immer so viel Speicher uns vom Betriebssystem organisieren können, wie wir brauchen. Dann mache ich einen ganz kleinen Einschub, was Heap und Stack eigentlich sind und warum wir uns darüber überhaupt Gedanken machen müssen. Dann gehen wir über zu eigenen Datenstrukturen, wie wir die benutzen, wo wir die brauchen, wofür man die benutzen kann, warum die so toll sind. Und am Ende will ich versuchen, fast alles, was wir bisher gemacht haben, gestern und heute, in ein Programm quasi zusammenzubringen, als Beispiel, wie man sowas dann eigentlich aufbauen kann. Das ist nicht so wahnsinnig komplex, aber es ist halt von allem was dabei. Und am Ende gucke ich nochmal, was wir morgen machen, dass ihr auch wisst, warum ihr morgen nochmal herkommen sollt. Okay, fangen wir an mit der Wiederholung. Arrays, da hatten wir ja vorhin gesagt, oder gestern war die Thema, glaube ich, ne? Vorhin? Ein Array definiere ich mir halt, indem ich sage, naja, ich habe halt ein Int i-Array, und das soll irgendwie was sein, irgendwelche Zahlen. So. Wenn ich das so definiere, heißt das, ich habe irgendwo im Speicher einfach mal ein Array definiert und meine Variable i ist ein Pointer auf das erste Element davon und mit jedem Inkrementieren von i, sagen wir mal 3, 0, 1, 2, 3, bin ich hier auf der 8. Wenn ich i von 4 eingebe, habe ich ein Problem, weil ich dann hinter das Array zugreife und ein Problem mit meiner Speicherverwaltung bekomme. Da kommt halt dann irgendwas raus oder ein Fehler, wenn ich Glück habe. Ist das soweit allen klar? Oder gibt es da noch Fragen zu? Ne, also ein Array ist einfach nur ein Pointer auf das erste Element von so einem Block im Speicher und ich sage, da sind jetzt lauter Integer hintereinander. Zum Beispiel, ja wie gesagt, Integer, die haben dann 4 Byte, das heißt mit jedem Inkrementieren von diesem Index dahinter geht es 4 Byte weiter im Speicher. So. Und wie gesagt, das ist ein Pointer, das heißt, ich habe irgendwo im Speicher, das gilt dann für alle Pointer, irgendwo so ein Element. Da steht von mir aus 0x8324 drin. Das soll dann von mir aus hier die Adresse sein. Und das Ding heißt dann irgendwie foo und ist ein Pointer. Das heißt, ich habe irgendwo mein Programm gesagt, ich habe einen Pointer mit Namen foo. Wenn ich auf den zugreife, heißt das nur, dass der Compiler guckt, was hier in dieser Speicherzelle steht. Und beim Referenzieren über den Stern heißt das, ich folge dem Inhalt der Speicherzelle, wohin die zeigt, und lese eigentlich von mir aus die 8 aus, die hier drin steht. Das heißt, wenn ich einen Pointer dereferenziere, gucke ich mir an, welche Adresse steht in der Variablen drin, und dann greife ich auf diese Adresse zu und bekomme den Wert 8. Wenn ich bei foo dann das kaufmännische Und davor mache, würde ich den Wert 0x8324 bekommen. Also die Adresse, wo das hinzeigt. Und dann sieht man auch, wie diese Pointer-Arithmetik funktioniert. Foo plus 1 wäre dann einfach dieser Index foo und nochmal ein Datenelement weiter. Das ist das ganze Geheimnis dahinter. Das ist dann auch schon die Pointer-Arithmetik. Und wenn ich einen String nehme, dann ist das im Prinzip ja nichts anderes als ein Array. Ich habe halt einen Speicherbereich, der irgendwo im Speicher liegt. Den spreche ich über einen Namen an. Und dahinter kommen dann irgendwelche Zeichen, die im Speicher sind. Und ich kann auf jedes Zeichen dann durch Erhöhen der Basisadresse von diesem Pointer zugreifen. Ist das soweit klar jetzt an? Sehr schön. Und wer von euch Assembler macht, der weiß auch, warum man jetzt diese komischen Assembler-Operationen hat, wo man eine Basisadresse angibt und ein Offset. Das kann man nämlich dafür wunderbar benutzen. Das nur so nebenbei. Okay. Da jetzt das allen klar ist, können wir weitermachen. Und zwar heute mit dynamischer Speicherbelegung, wie gesagt, den eigenen Datentypen, Datenstrukturen und dem Beispielprogramm. Fangen wir mal mit den Eigenschaften von Arrays nochmal als Rückblick. Was meint denn, ist das größte Problem, was ihr bisher bei Arrays vielleicht hattet? Vielleicht auch mit dem Wissen, dass wir gleich über dynamische Datenstrukturen reden wollen. Was müsst ihr denn bei der Definition, die ich gerade absichtlich deswegen weggewischt habe, von Arrays mit angeben? Genau, die Länge und die Datentyp, aber vor allem die Länge ist ein Problem. Ihr habt immer eine feste Größe in Arrays. Das heißt, wenn ihr irgendwie nicht wisst, wie viele Daten ihr mal speichern wollt oder verwalten wollt oder bearbeiten wollt, habt ihr ein Problem, weil ihr nicht wisst, wie groß dieses Array sein soll. Man muss vorher wissen, wie groß es sein muss. Und das gibt eben manchmal Probleme. Jemand eine Idee, wo das Probleme geben kann? So eine, jeden Tag, jede Woche bin ich da mehrfach. Naja, Kassenband an der Kasse, an der Supermarktkasse. Stellt euch vor, ihr sollt irgendwie so eine Supermarktkasse programmieren und ihr wisst nicht, wie viele Produkte da auf diesem Förderband kommen. Ist doch total dämlich. Oder ihr habt irgendwie so eine Messwerterfassung, wo ihr nicht wisst, wie viele Jahre die laufen wird. Die soll immer neue Daten irgendwie verwalten oder so. Und Tonnen andere. Ich sollte nicht so auf diesem Deckel da rumwerfen. Der knarzt. Gut. Jemand Ideen, wie man sowas sich, umschiffen kann, wie man da eine Lösung für finden kann? Jetzt bezogen auf Arrays, was könnte man da machen? Ganz trivial. Was macht ihr, wenn ihr so einen Geburtstagskalender habt und der Geburtstagskalender mit allen euren Bekannten ist voll? Na, ihr müsst neu abschreiben, sprich kopieren. Ja, das kann man natürlich machen, dieses Array nehmen, von Anfang an durchgehen, jeweils mal kopieren, aber je mehr Elemente drin sind, umso mehr Aufwand ist das natürlich. Das heißt, das dauert mit der Zeit immer länger. Gut, andere Möglichkeit, Arbeitsspeicher ist billig, alloziere ich halt irgendwie ein Gigabyte und lege dann da irgendwie meine 5 Adressdaten drin ab. Ist vielleicht Verschwendung und irgendwann kriegt man Probleme, weil nicht so viele Programme parallel laufen können, aber ist eine Möglichkeit. Oder, was ich zeigen möchte heute, man kann eben Speicher nach Bedarf anfordern. Das heißt, ich sage, ich brauche jetzt erstmal irgendwie so 1 Kilobyte oder so. Wenn ich später merke, ich brauche mehr, produziere ich nochmal 1 Kilobyte oder 2 oder 3 und hänge das immer so hintereinander oder so. Womit könnte ich denn das, oder was werde ich da jetzt brauchen? Also ich brauche jetzt ein Sprachkonstrukt, auf jeden Fall. Pointer, genau, da habe ich es gehört. Denn die Pointer machen genau das, was wir jetzt brauchen, sie zeigen auf irgendeinen Speicherbereich und ich kann die Pointer ändern. Das heißt, ich habe irgendwo eine Variable und die Variable kann immer auf einen anderen Speicherbereich zeigen. Gut. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei dem dynamischen Speicher angekommen. Als allererstes brauche ich dazu einen Aufruf ans Betriebssystem. Ich sage dem Betriebssystem, ich brauche Speicher von dir. Wenn wir Glück haben und genügend Speicher da ist, dann sagt das Betriebssystem unserer C-Umgebung und unserer glibc, unserer Bibliothek, da ist Speicher, kannst du verwenden. So. Da haben wir das erste Mal das Problem, was vorhin angesprochen wurde mit diesem Nullpointer. Es kann vorkommen, dass eben nicht genügend Speicher da ist und dann bekommen wir einen Nullpointer zurück, also die Adresse 0. Und wenn wir dann versuchen, darauf zuzugreifen, bekommen wir eine Nullpointer-Dereferenz. Deswegen müssen wir immer mit einem if prüfen, ob wir auch Speicher bekommen haben. So, und so eine Speicherallozierung, das heißt Memory Alloc, sehen wir da oben. Hier ist ein Laserpointer irgendwo. Ah, wunderbar. Also wir haben hier oben einen char Pointer foo, also eine Variable foo, die ein Pointer auf ein char ist, oder auf ein char im Speicher. Und wir sagen, ich hätte gerne 1024 Byte alloziert im Speicher und ich muss eben sagen, ja, das ist wirklich ein char Pointer. Weil vom Betriebssystem bekomme ich erstmal einfach nur Speicher. Da kann ich drin speichern, was ich möchte. So, was mache ich jetzt hier? Ich gebe es einfach mal als String aus. Also ein char Pointer ist ja ein Pointer auf was, was ich als String ansprechen kann, als zusammenhängende Zeichenkette. Jemand eine Ahnung, was jetzt hier passieren könnte? Irgendeine Idee? Was erwartet ihr? Ja, Schrott. Schrott ist genau richtig. Bei mir kam da irgendwie sowas raus. Es kann halt sein, dass in diesem Speicher noch irgendwas drinsteht. Normalerweise ist es so, wenn das Betriebssystem das erste Mal meinem Programm Speicher gibt, stehen da überall Nullen drin, aber man kann sich halt nicht drauf verlassen. Es kann durchaus sein, dass ich den Speicher vorher schon mal benutzt habe in meinem Programm und zurückgegeben habe und dann steht da vielleicht noch irgendwas von meinem Programm drin oder irgendwas. Deswegen gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Zurück. Hier erkläre ich das Ganze nochmal, was ich eben gesagt habe. Also, Können wir überspringen, habe ich schon erzählt. Deswegen gibt es eine zweite Möglichkeit, das C-Alloc. Das C-Alloc macht genau dasselbe wie Malloc. Ich habe nur einen etwas anderen Aufrufsyntax. Ich sage nämlich am Anfang, wie viele Elemente ich haben möchte und sage dann, was ich da eigentlich haben möchte oder wie dieser Multiplikator ist. Wir hatten ja gesagt, ein Integer ist immer 4 Byte lang, normales Char ist 1 Byte lang und ich sage jetzt hier, ich möchte halt eben 1024 Elemente, die so groß sind wie ein Char. Und es kann durchaus sein, dass auf verschiedenen Plattformen, auf verschiedenen Prozessortypen, 32-Bit, 64-Bit und so weiter, die unterschiedlich groß sind. Und C-Alloc macht eine schöne Sache, es initialisiert diesen Speicher mit Nullen. Das heißt, da stehen überall dann Nullen drin. Wenn ich das ausgebe, passiert diesem printf$s nichts, weil das Null ist ja der Terminator für einen String. Ist auch praktisch, wenn wir dann später irgendwelche Datenstrukturen haben wollen. Okay. Ein Nachteil, den C gegenüber von Java quasi hat, zumindest meint man das häufig, ist, dass wir diesen Speicher manuell wieder freigeben müssen. Das heißt, wir müssen uns als Programmierer darüber Gedanken machen, wo in meinem Programm habe ich Speicher angefordert, wo muss ich ihn wieder freigeben, damit, wenn das Programm irgendwie, weiß ich nicht, mal irgendwie ein Jahr läuft oder sowas, nicht das System steht. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich mache einfach free und gebe dann meine Variablen hinten an. In dem Fall, wie gesagt, das foo. Das heißt, ich brauche diesen Speicher nicht mehr. Der kann jetzt von der glibc wieder neu verwaltet werden. Die gibt das nicht unbedingt gleich ans Betriebssystem zurück. Deswegen kann eben auch Müll drinstehen, wenn ich wieder ein neues Malloc mache. Was dabei wichtig ist, mit diesem Free kann ich nur Speicher freigeben, den ich selber mit Malloc oder C-Alloc alloziert habe. Es gibt auch so ein paar Funktionen, die man aufrufen kann, die auch einem allozierten Speicher zurückgeben, da geht das dann auch, aber grundsätzlich mit Free kann ich nur Speicher freigeben, der irgendwo mit einem Malloc und einem C-Alloc alloziert wurde. Warum das so ist, sehen wir auch gleich. Wenn ich das mit einem anderen Pointer zum Beispiel auf so ein Array, was ich mir definiert habe, aufrufe, dann wird es eine Fehlermeldung geben, damit das Programm abstürzen. Und noch eine wichtige Sache, ich darf das nur ein einziges Mal pro allozierten Speicherelement aufrufen. Wenn ich zweimal free mache auf dieses foo, gibt es einen sogenannten Double Free und dann stürzt das Programm auch ab. Weil das heißt eigentlich, dass ich irgendwo einen Programmierfehler gemacht habe. Ich habe mir irgendwo nicht genau gemerkt, welchen Speicher ich schon freigegeben habe. Und das spricht eigentlich für einen Programmierfehler, deswegen ist es eigentlich auch ganz praktisch, dass das Programm da abstürzt. Nachteil ist, passiert halt erst zur Laufzeit. Okay, ist das soweit klar? Bis dahin. Wie dieses Malloc funktioniert, was das macht. Ist da noch Fragen? Da kommen wir jetzt zu einem kleinen Einschub, der eigentlich gar nicht so viel damit zu tun hat. Aber C ist ja ziemlich hardware-nah. Deswegen müssen wir uns über Heap und Stack Gedanken machen. Eigentlich sind Heap und Stack nichts anderes als unterschiedliche Speicherbereiche. Wenn ich ein Programm in den Arbeitsspeicher lade, habe ich irgendwie das Programm als Anweisung. Und daneben habe ich noch andere Datenbereiche in meinem Arbeitsspeicher. Die haben Namen, zum Beispiel Heap und Stack. Das sieht so aus, dass der eine am Anfang des Adressraums ist, der andere ist am Ende des Adressraums. Das ist je nach Betriebssystem unterschiedlich. Und wenn ich da drin Speicher belege, dann wachsen die so aufeinander zu. Mal gerade gucken. Das heißt in der Praxis, ich habe hier irgendwo so meinen Arbeitsspeicher. Der geht hier unten noch irgendwie weiter und oben geht er auch noch weiter. Ich nehme jetzt mal kürzere Adressen. Ich habe hier zwischen irgendwelchen Zwischenraum, die können beliebig weit auseinander sein. Und ich habe jetzt von mir aus hier oben den Stack-Pointer. Der zeigt mir an, bis wohin der Stack von oben belegt ist. Also das ist von den hohen Adressen geht er nach unten. Und hier unten habe ich meinen Heap, der geht von den niedrigen Adressen nach oben. Ich weiß jetzt nicht, ob das Windows oder Linux ist, das ist aber auch egal. Wenn ich jetzt eine Funktion schreibe, eine Unterfunktion, und die aufrufe, die Funktion hat am Anfang sowas drinstehen wie ein char pointer foo. Wir haben gelernt, wir schreiben da const davor. Jetzt versteht ihr das vielleicht auch nachher gleich ein bisschen. Blödsinn, const erstmal nicht. Gleich. Wir machen es als char array foo. Hello World. Dann wird dieser Speicher für das Hello World hier oben auf dem Stack alloziert. Prozess. Ich habe hier oben drin irgendwo dann Hello World drin stehen. Dieser Stackpointer wird weitergesetzt nach unten. Wenn ich diese Funktion verlasse, mit der ich das gemacht habe, wird dieser Speicherbereich wieder freigegeben. Denn der Stack ist was, was nur in den Funktionen benutzt werden kann. Es ist lokaler Speicher nur für diese Funktion. Das heißt, wenn ich die Funktion mit dem Return beende, wird dieser Stackpointer wieder nach hier oben gesetzt. In dem Speicher kann immer noch Daten von mir drinstehen, aber an die komme ich nicht mehr ran, weil ich keinen Pointer mehr drauf habe. Die Funktion ist ja beendet. Wenn ich jetzt das Malloc von vorhin benutze, wird der Speicher hier unten im Heap belegt. Dieser Speicher ist auch noch da, wenn ich die Funktion beendet habe. Das heißt, wenn man mit Return Speicher zurückgeben möchte, muss man den immer über Malloc oder C-Alloc alloziieren. Nur dann kann ich ihn zurückgeben. Hier nochmal zusammengefasst, also auf dem Heap. Hier unten alloziere ich mit M-Alloc und C-Alloc. Wenn ich lokale Variablen habe, irgendwelche Integers oder irgendwelche Arrays, die sind alle auf dem Stack gespeichert. Wenn ihr das irgendwo schon mal gelesen habt, ein Stack Overflow oder sowas ist genau dann, wenn hier oben zu viel Speicher oder zu viele Daten reingeschrieben werden, was ich belegen darf. Dann kommt es zu Problemen. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Und was wir vorhin hatten mit diesem Const, was ich da eben anmalen wollte, da ist es dann so, dass diese Daten, so ein String-Literal, der steht im Programmtext mit drin. Das ist das sogenannte Data-Segment. Das ist weder im Heap noch im Stack, weil das fester Speicher ist, den ich nicht verändern kann. Das weiß der Compiler, deswegen kann er das in dieses Datensegment legen. Das liegt komplett außerhalb, nochmal woanders. Und deswegen kann ich da auch nicht schreibend drauf zugreifen. Das ist nur so zum Verständnis. Kommt nachher auch nochmal irgendwann im Verlauf des Semesters wahrscheinlich ein bisschen detaillierter. Dazu noch Fragen, sonst wische ich das nämlich wieder weg. So, hier ein Beispielprogramm dazu, was ich eben erzählt habe. Da oben habe ich irgendwie mir eine Unterfunktion geschrieben, foo. Die macht nämlich jetzt genau das, ein Char-Array mit maximal 12 Bytes zu alluzieren oder 12 Zeichen, da ein Hello reinzuschreiben und das mit Return-Mut zurückzugeben. Was erwartet ihr, was da jetzt passiert? Jemand eine Idee? Er läuft raus. Ich verstehe es akustisch gerade nicht, sorry. Genau, also er sagt, bei printf wird er auf Bereiche zugreifen, auf die er nicht zugreifen darf. Ja, im Prinzip schon. Also das eine ist, dass ich hier oben natürlich den nicht abgeschlossen habe mit einem 0-Byte. Deswegen wird er natürlich da rauslaufen. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, war, dass das hier natürlich auf dem Stack liegt. Ich habe hier eine lokale Variable, dieses Array, und versuche die Adresse davon zurückzugeben. Array ist ja nichts anderes als ein Pointer. Das heißt, da kommt dann vielleicht sowas raus. Jedenfalls nicht das Hello, was ich reingeschrieben habe und haben wollte. Das kann man umgehen, indem man es so macht. Wie ich gesagt habe, mit Malloc den Speicher anfordern. Oder C-Alloc, das ist egal. Ich nehme jetzt hier M-Alloc. Dann schreibe ich in diesen String irgendwie mein Hello rein und mache einen Return Moo und gebe diesen Pointer auf diesen Char-Pointer, den gebe ich dann zurück. Was jetzt hier passiert, ganz klar, es kommt das Hello raus. Ich alloziere eben jetzt hier mit M-Alloc den Speicher auf einem Heap. Der ist auch nach dem Beenden der Funktion noch vorhanden und noch zugreifbar. Deswegen kann das Hauptprogramm, das diese Funktion aufgerufen hat und den Speicherbereich zurückbekommen hat als Pointer, den dann auch benutzen. Okay? Gut. Also, ja. Richtig. Hier müsste eigentlich in dem Hauptprogramm noch ein Free stehen. Free auf Bar in dem Fall. Können wir uns an der Stelle sparen, weil das Programm eh zu Ende ist. Also im Allgemeinen ist es so, wenn das Programm beendet ist, ist der Speicher auch freigegeben. Aber es ist richtig, würde das Programm noch weiter laufen, würde ich hier auf jeden Fall ein Free machen müssen. Noch ein Tipp, ein Free auf Nullpointer macht nichts. Also Free prüft selber, ob es Nullpointer übergeben bekommen hat. Okay. Nochmal zusammengefasst, eigentlich mehr nachher zum selber nachlesen. Das Array war eben eine lokale Variable auf dem Stack. Beim Return wird die Adresse dieses Stacks zurückgegeben. Da kann mittlerweile irgendwelcher Müll draufstehen, weil der Stack ja nicht mehr benutzt wird. Die Funktion ist ja zu Ende. Und wenn ich später irgendeine weitere Funktion aufgerufen habe, wandert dieser Stackpointer eben wieder nach unten, weil die Funktion ja auch irgendwelchen Speicher braucht. Noch ein ganz kleiner Tipp am Ende. Wenn man GCC benutzt, diesen GNU-Compiler, dann kommt da sowas raus. Und ich hatte halt hier irgendein Programm heapstack.c und in Zeile 7 merkt er selber, dass dieses Return eine Adresse einer lokalen Variablen zurückgeben würde. Also wenn ihr solche Warnungen habt, dann guckt euch das mal genauer an. Es kann sein, dass das Programm meistens funktioniert, aber manchmal eben auch nicht. Okay. Dazu Fragen. Dann machen wir weiter. Kommen wir zu eigenen Datenstrukturen. Wenn ihr mehrere Parameter eine Funktion übergeben wollt, aber nicht so viel Schreibarbeit haben wollt oder das in einem Bereich zusammen haben wollt, dann brauchen wir solche eigenen Datenstrukturen. Ich zeige jetzt mal eine Sache, wie man es nicht machen soll, weswegen ihr unbedingt das, was wir später Structs und Units nennen wollen, haben wollt. Das ist jetzt irgendwie so ein ganz komisches, krudes Programm. Das Speicher holt sich da oben irgendwie Speicher vom Betriebssystem, in dem Fall 1024 Byte, und fängt jetzt irgendwie an, in die ersten zwei Byte den Wert 05 reinzuschreiben, so als String. Dann ab dem Offset 2 zur Startadresse steht dann da irgendwie Clubmate drin. Dann irgendwie eine 1 und eine 5. Ich meine, was soll das sein? Okay, man kann raten, naja, da versucht wohl jemand sowas wie einen Kassenbon zu basteln und will diesen Kassenbon dann irgendwie an eine Funktion übergeben und ausdrucken. Dass das irgendwie nicht so ganz das Wahre ist, sieht, glaube ich, jeder. Also ich muss mir irgendwie merken, naja, an Stelle 26 ist dann irgendwie die Menge und ab Stelle 30, das dürfte wohl der Endpreis sein oder sowas. Aber weder hat das Ding irgendwelche Namen, noch sind da irgendwelche Datentypen drin, noch ist das irgendwie schön und die einzelnen Elemente kann ich auch irgendwie nicht zugreifen und vor allem auch nicht in der Größe ändern. Also dieses Problem, was wir vorhin hatten mit dem Kassenband, haben wir hier irgendwie nicht gelöst, wo wir da oben C-Alloc genommen haben. Deswegen, das da eben war eigentlich eher ein Scherz. Ist unübersichtlich, ist nicht wartbar, kann man nicht verstehen. Wenn man auf den Code drauf guckt, kriegt man Kopfschmerzen. Man muss sich diese ganzen Magic Numbers da merken, irgendwie Offset 26, Offset 30, der ist dann auch noch jedes Mal anders, weil die Strings unterschiedlich lang sind. Und deswegen ist das irgendwie alles doof und die Größe ändern kann ich auch nicht. So. Und auch wenn ich auf die Idee komme, da jetzt irgendwelche Trendzeichen reinzumachen oder so, ist es auch nicht schön. Gut. Was kann man dagegen tun? Naja. Ich kann irgendwie alles als globale Variable machen. Ist aber auch irgendwie ungeschickt. Wenn ich irgendwie so ein Programm habe, was mit vielen Daten hantiert und ich habe irgendwie dann so 100 globale Variablen, weiß ich auch nicht, welche Unterfunktionen wird da jetzt welche von den Variablen ändern, irgendwie drauf zugreifen, ich ändere irgendeine Funktion und es knallt woanders, weil alle irgendwie denselben Datenbrei benutzen. Wer PHP programmiert, weiß, wovon ich rede. Ich kann auch alles als Parameter einzeln übergeben. Ist dann sehr viel Tipparbeit. Oder ich kann eben eigene Datentypen definieren. Das heißt, ich definiere irgendwie, das ist ein Mensch und zu den Mensch gehören irgendwie Vorname, Nachname, Schuhgröße und ich kann das alles als ein Element übergeben. Davon habe ich gleich noch ein paar andere Vorteile. Ich habe nämlich sowas wie definierte Schnittstellen. Ich kann sagen, diese Funktion hier bekommt einen Datentyp Mensch übergeben und macht mit dem irgendwas. Das heißt aber auch, dass sie auf nichts anderes zugreifen kann. Die Funktion, die den Mensch übergeben bekommt, kann jetzt nicht anfangen, irgendwie, weiß ich nicht, die Anzahl der Vorlesungsteilnehmer ändern oder, was weiß ich, das Wetter draußen ändern, weil es halt nur diesen Mensch übergeben bekommt und sonst nichts. Das heißt halt, ich habe bei den Funktionen nur einen Parameter, ich sehe, was zusammengehört, das kann ich alles zusammenpacken und ich habe dadurch mehr Überblick. Ich meine, das sieht man irgendwie, glaube sofort. Wenn ich Print-User mache und einen User übergebe, sind das irgendwie, weiß ich nicht, weniger als 20 Zeichen. Wenn ich da jetzt jede Variable einzeln übergeben möchte, wird das ziemlich schnell ziemlich unübersichtlich. Und Informatiker sind ja faul, die tippen gerne, also ungern. So, wie sieht sowas aus? Vorweg, das Ding heißt Struct, also Struktur. Ich habe jetzt hier gleich zwei Sachen auf einmal gemacht, nämlich einmal die Struct definiert und dann Datentypen definiert. Finde ich für den Anfang irgendwie einfacher. Intern heißt das Ding irgendwie Person T, das ist dieses Struct selber. Und der Typ, den ich später benutzen möchte, der heißt einfach nur Person. Das ist so eine Konvention, da irgendwie so ein Underscore T drauf zu machen. Gut, was sage ich hier? Ich hab den Datentyp Person. Diese Person T-Struct, die hat einen Char-Pointer auf First Name, einen Char-Pointer Last Name, von mir aus ein Wedding-Date, also ein Hochzeitstag und die Schuhgröße. Ich sage jetzt, es ist für mich jetzt irgendwie die Person. Wie sieht das im Speicher aus? Gucken wir mal. Ich habe halt hier irgendwo dann so ein Element in meinem Speicher. Am Anfang habe ich irgendwie ein Char-Pointer drin. Das ist mein Vorname, den Char-Pointer mit dem Nachnamen. Habe ein Char der Größe 9 mit dem Hochzeitstag und ich habe irgendwie ein Int drin. Das ist jetzt irgendwie mein Person-T. So, was heißt denn das für die Benutzung? Seht ihr da schon was? Wenn ich da Daten reinschreiben möchte, muss ich für diese ersten beiden Elemente jeweils Speicher allozieren. Das sind ja nur Pointer. Das heißt, ich habe jetzt hier irgendeine Adresse dann drin stehen und habe dann irgendwo in meinem Hauptspeicher zwei Strings drin stehen und die beiden Pointer zeigen auf diese Strings. Was ist denn im nächsten Element drin? Im nächsten Element habe ich drinstehen ein Char-Array der Größe 9. Das heißt, was weiß ich, irgendwie eine 15.07.2007. Das heißt, hier habe ich wirklich jetzt Daten drinstehen, nicht mehr nur ein Pointer. Und unten drin habe ich irgendwie die Schuhgröße, 42. Das ist ein Integer. Das heißt aber, dass diese ganze Struct insgesamt mehrere Byte groß ist. Ich habe hier ein Int, das hat 4 Byte. Ich habe meine 9 Byte für den Char-Pointer und ich habe hier meine beiden Pointer. Das wird nachher nochmal wichtig. So, wie benutze ich das Ganze? Eigentlich gar nicht so schwer. Ich habe hier oben meine Typendefinition. Sage, ich hätte gerne eine Variable P, das ist ein Pointer auf eine Person. Die soll einmal die Größe von Person haben. Ihr seht auch, wo dieses Size auch wichtig ist. Ich sage nämlich hinten einfach, ich habe eine Struct Person oder einen Datentyp Person. Und so viele Byte, wie der da oben eben braucht, so viel möchte ich hier allozieren, und zwar für ein Element. Dann weise ich das einfach zu. Ich habe hier die Schuhgröße 192. Ja, das war mal die Körpergröße, glaube ich, deswegen steht da 192. Dann definiere ich hier irgendwie einen String. So, und was passiert da? Sieht jemand den Bug? Was habe ich vergessen? Gar nichts. Ich habe doch gesagt, das ist ein Char 9. Das heißt, ich habe hier in meiner Struct oben Platz für 9 Byte gelassen. Das sind genau diese 9 Byte, die ich da reinschreibe. Okay, ein Problem gibt es, sprintf schreibt ein Byte mehr, weil es noch eine 0 hinten dran hängt. Das heißt, die Schuhgröße wird 0 sein hinterher. Aber das sei jetzt mal egal. In dem Moment habe ich eigentlich nichts vergessen, ich hätte es auf 10 groß machen müssen, damit das komplett reinpasst. Ne, passt sogar. Das sind 8. Das sind 8, ne? Also, passt sogar genau. Wedding Date ist ein Char von der Größe 8 Zeichen plus 0, also 9. Deswegen passt das in die Struct rein. Hier muss ich keinen Speicher allozieren. Der Speicher für dieses Char da oben ist mit diesem C-Alloc hier schon mit allociert worden. Ich habe ja in meinem Speicher diese gesamte Struct alloziert. Aber hier unten wird es interessant. Wenn ich den Vornamen reinspeichern möchte, denn in der Struct oben ist ja nur Platz für einen Pointer. Das heißt, ich muss mir irgendwie wieder auf dem Heap Speicher allozieren für 8 Zeichen und schreibe dann da irgendwie den Vornamen rein und weise dann über diesen Operator dem Vornamen den Pointer auf den Vornamen, diesen Speicherbereich zu. Das passiert mit diesem Pfeil. Ich habe eben P, meine Person, möchte jetzt auf ein Element von P zugreifen, das mache ich mit diesem Pfeil einfach. Kleiner Unterschied, wenn ihr dieses Struct nicht mit C-Alloc alloziiert, sondern wirklich als Typ auf dem Stack habt, dann könnt ihr da den Punktoperator nehmen. Aber ich empfehle euch eigentlich immer, mit malloc-calloc den Speicher zu alloziieren. Nur falls ihr da mal drüber stolpert. Wenn da ein Punkt steht, heißt das nur, dass der Speicher dafür als lokale Variable alloziiert wurde, mit einem Person P gleich, ohne Stern und ohne Kalog dahinter, dann ist der Speicher auf dem Stack. Okay. Ja. Wenn du für First Name keinen Speicher allozierst, naja, du musst das halt irgendwo reinschreiben. Das Einzige, was du machen kannst, ist halt hier einen Pointer drin zu speichern, in dem First Name. In dem Moment hier, da wir es mit C alloziert haben, stehen da überall Nullen drin. Und wenn ich jetzt diese Zeile hier einfach weglassen würde und versuchen würde, in P First Name meinen Florian reinzuschreiben, dann hätte ich einen Zugriff auf die Adresse 0. Und das ist halt ein Nullpointer, Exception oder Nullpointer die Referenz. Da werde ich dann zur Laufzeit einen Fehler kriegen. Weil ich da versuche, an Adresse 0 was zu schreiben und das darf ich nicht. Okay? Deswegen übrigens auch C-Alloc. Wenn ich da jetzt M-Alloc genommen hätte, hätte da ja irgendwas drin stehen können. Und im ungünstigsten Fall hätte ich da Daten drin stehen gehabt, die auf eine Adresse zeigen, die mir gehört, die irgendwas in meinem Programm überschreibt, was ich nicht merke, was. Und das Programm stürzt aber nicht ab und ich bekomme einfach nur irgendwelchen Datenmüll. Okay, sonst soweit klar? Okay, dann nochmal zusammengefasst. Wenn ich so eine Struct habe, liegen alle Elemente dieser Struct im Speicher hintereinander. Wenn ich Pointer habe, liegen die irgendwo anders, weil ich sie mit malloc mir alloziiere. Die liegen im Speicher auch genau in der Reihenfolge, in der ich das in der Struct definiert habe. Es kann manchmal sein, dass da noch ein bisschen Platz dazwischen ist, das kommt auf meine Architektur an, weil ich immer nur in, ich glaube, 4er Schritten weitergehen kann. Das heißt, wenn mir ein Datenelement kleiner ist, kann es sein, dass da einfach nicht genutzter Speicher dazwischen ist. Das ist aber nicht so wichtig. Und das Tolle ist eben, ich kann auf jedes dieser Elemente in meinem Speicher per Namen zugreifen. Wir hatten ja am Anfang dieses komische Scherzprogramm mit diesem großen Blob. Die Daten lagen da zwar genauso im Speicher, auch alle hintereinander, aber ich konnte nicht auf jedes Element einzeln zugreifen. Ja, doch mit Index 26, glaube ich, war das für den Namen oder so. Kann auch 27 gewesen sein oder 30? Ich weiß nicht mehr. Und ich kann natürlich jedes Element einzeln ändern. Gerade wenn ich halt hier so einen Pointer drin stehen habe, heißt das, naja, wenn ich jetzt diesen Klaus gegen einen längeren Namen austauschen möchte, dann mache ich einen Free auf diese Speicherzelle, indem ich einen Free auf diese Adresse mache, alloziere mir Speicher neu, speichere den da drin und speichere in der allozierten Speicherzelle einfach mehr Daten. Das heißt, meine Struct selber kriegt nur ein Element eine neue Adresse, aber ich kann einzelne Elemente ändern. Und wo ich Structs noch sehr gut benutzen kann, ist bei Rückgabewerten für Funktionen. Ich weiß nicht, ihr werdet es vielleicht gesehen haben oder schon drüber gestolpert sein, wenn ihr unter Funktionen schreibt, habt ihr immer nur einen Rückgabewert. Irgendwie ein Int oder ein Pointer oder sowas. Das heißt, wenn ich mehrere Sachen zurückgeben möchte, was weiß ich, bei einer Vektormultiplikation oder sowas, habe ich da ein Problem, weil ich kann immer nur eine Koordinate zurückgeben. Wenn ihr euch eine Struct macht, namens Punkt mit x- und y-Koordinaten oder so, dann könnt ihr einfach so eine Struct zurückgeben und könnt sagen, das Ergebnis von dieser Multiplikation steht in dieser Struct, da im Speicher und da kannst du sie rauslesen. Das heißt, ich habe nur einen Rückgabewert, kann aber mehrere Datenelemente übergeben dadurch. Eben zusammengefasst in der Struct. Okay, dazu noch Fragen bisher. Gut. Ich habe da mal was vorbereitet. Nämlich eine leere Tafel. So. Wie ist denn das, wenn ihr Datenelemente habt, die zwar ähnlich sind, die dasselbe beschreiben, aber doch nicht gleich sind? Zum Beispiel Punkte in dem Koordinatensystem. Ich meine, einen Punkt, den kann man zwar in einem kartesischen mit x und y ganz gut adressieren, aber wie ist denn das, wenn ihr irgendwie kartesische und Polarkoordinaten habt? Ihr wollt aber nur einen Datentyp namens Punkt haben. Das heißt, ihr habt irgendwelche Funktionen, die sollen einen Punkt übergeben bekommen, und ihr wollt nicht irgendwie eine Funktion haben mit Multiplikation unterstrich Polar, Multiplikation unterstrich tatsächlich kartesisch oder sowas, sondern ihr wollt eine Funktion haben, Vektormultiplikation, die einfach für beide Typen funktioniert. Und ihr könnt ja beides übergeben. Gucken wir erstmal, wie solche Structs an sich aussehen könnten. Ich habe eben meinen Punkt in Polarkoordinaten mit einem Winkel und einer Entfernung zum Nullpunkt und von mir aus einer Farbe. Und ich habe kartesische Koordinaten mit x, y und einer Farbe. Ist das jetzt sowas? Also das müsste eigentlich allen klar sein. Das ist noch nichts Neues. Oder gibt es Fragen? Gut. So. Das hier ist aber neu. Jemand eine Idee, was das sein könnte? Guckt es euch in Ruhe an. Die Eindrückung sollte eigentlich helfen, glaube ich. Ja. Lasst euch erstmal nicht durch dieses Enum da oben verwirren. Genau, er sagt, es wird entweder die eine Struct oder die andere reingeschrieben. Genau. In der Definition habe ich beide parallel. Sieht das aus? Ich habe außen rundherum eine große Struct. Die heißt Point T. So. Die Größenverhältnisse haben nichts mit dem Speicherverbrauch zu tun, das ist vielleicht vorneweg. Oben drin steht als erstes int color. Okay, int. Ich schreibe den Namen mal rechts dran. Da steht jetzt irgendwie meine Farbe drin. So. Eine Speicherzelle. Das nächste ist irgendwie ein Enum. Sagen euch Enums schon was? Die hatten wir, glaube ich, mal kurz besprochen. Enum ist nicht anderes als ein Aufzählungstyp. Das heißt, intern ist das einfach eine Zahl, ein Integer. Und dieser Integer kann die Werte 0, 1 und 2 haben. Die stehen so in der Reihenfolge drin. Ich kann aber die Namen dafür benutzen. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Point-Type habe, einen P-Type, und sage undef, dann kann ich einfach gleich undef schreiben, das ist das undefiniert, oder ich schreibe gleich card, dann heißt das, es ist eine kartesische Koordinate. Und ich muss nicht mit irgendwelchen magischen Zahlen rumhantieren, sondern kann einfach mit diesem Namen da oben arbeiten. Also p-type t, enum, ist auch ein int. P-type. So. Jetzt wird es interessant. Hier drunter habe ich jetzt eine Union. Union ist im Prinzip sowas wie eine Oder-Verknüpfung. Mal einfach einen Strich. Das kann entweder dieses erste Element oder dieses zweite enthalten. Und das sind jeweils Structs auch. Die erste Struct hat einen Winkel und eine Entfernung. Ja, float. Und float. Ist eigentlich wieder genau dasselbe, nur ein bisschen verschachtelt. Unten drunter habe ich dann die kartesischen Koordinaten definiert. Zumindest habe ich sie so genannt. Die haben zwei Integers. So. Wie meint ihr, liegt denn das im Speicher? Oder was ist das im Speicher? Ich habe jetzt hier nur primitive Datentypen, keine Pointer. Naja, es liegt entweder so im Speicher, wie auf der linken Seite, oder so wie auf der rechten. Das heißt, ich habe auf jeden Fall zwei Integer-Werte und auf die folgen entweder zwei Floats oder auch wieder zwei Integers. Und das Tolle ist, ich kann je nachdem, wie ich es benenne oder wie ich darauf zugreifen möchte, auf das linke oder auf das rechte zugreifen. Jetzt seht ihr auch, warum ich diesen Enum-Typ da oben brauche. In dem merke ich mir nämlich, was ich danach speichern möchte. Ob ich danach zwei Gleitkomma-Werte habe oder zwei Integer. Da muss man sich jetzt auch wirklich Gedanken machen. Wie gesagt, C ist ja hardwarenah. Ihr könnt durchaus Floats reinspeichern und dann versuchen, als Integer darauf zuzugreifen. Ist aber in der Regel ein Programmierfehler, weil da kommt irgendwas raus. Aber kein sinnvoller Wert. Dann noch ein kleiner Warnpunkt. Es gibt Big Endian und Little Endian, wo zwei Halbwörter vertauscht sind. Das heißt, wenn ihr irgendwie davon ausgeht, ihr habt einen Long-Wert, der irgendwie 8 Byte oder sowas ist, und ihr wollt mit zwei Integers drauf zugreifen, könnt ihr nicht sagen, was von beiden auf welcher Seite ist. Aber das noch am Rande. Also, nur falls ihr mal irgendwie solche Sauereien damit machen wollt, dass ihr irgendwelche Long-Werte habt und dann getrennt auf beide Hälften zugreifen wollt oder so. Es geht meistens nicht, zumindest nicht plattformübergreifend. Also, Unions, das hier. Im Prinzip machen Unions dasselbe wie Structs, sie geben nämlich Dingen und speichern den Namen. Eine Union ist so groß wie die größte insgesamt enthaltene Struct. Das heißt, wenn int plus float, die sind größer als int plus int plus int plus int. Das heißt, wenn ihr eine kartesische Koordinate benutzen wollt, kann es sein, dass hier unten drunter noch ungenutzter Speicher ist. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, bei so einem C-Alloc mit SizeOf alloziert ihr, wenn ihr kartesische Koordinaten macht, irgendwie, weiß ich nicht, 8 Byte oder sowas mehr. Ihr könnt euch aber danach entscheiden, was von beiden ihr benutzen wollt. Was ganz wichtig ist, die Elemente, die in dieser Union drin sind, belegen je nachdem, wie ihr es alloziert habt, aber immer denselben Speicher. Das heißt, wenn ihr einmal das als Polarkoordinaten definiert habt, könnt ihr nicht gleichzeitig kartesische Koordinaten drin speichern. Denn wenn ihr hier auf dieses x zugreift, würdet ihr hier den Winkel überschreiben. Im Speicher liegt das einfach nur hintereinander weg, entweder so oder so. Zur Folge hat das, wenn ihr irgendwie hier links einen Integer drin stehen hättet und rechts einen String und ihr versucht auf den String zuzugreifen, obwohl ihr vorher einen Integer reingespeichert habt, kommt halt irgendwie Müll raus. Deswegen muss man sich merken, was man drin gespeichert hat, wie so einem P-Type. Das hatte ich eben schon gesagt, die Anordnung von Bytes kann sich durchaus ändern, da kann man sich nicht drauf verlassen. Also wenn das Programm irgendwie auf einem Spark hier in der Uni funktioniert, heißt das nicht, dass es bei euch zu Hause auch läuft. Aber auch nur dann, wenn ihr solche Sauereien macht, dass ihr irgendwie verschiedene Datentypen plötzlich als andere Datentypen interpretieren wollt. Weil da ist es halt wirklich ganz hart, wenn ihr geht auf die einzelnen Bytes und Bits ein. Okay, und hier benutzen wir das Ganze mal. Und drüber ist wieder diese Definition der Union von eben. Was mache ich? Ich alloziere hier eben einen Punkt, wieder mit dem C-Alloc, ein Element der Größe, wie ich viele Punkte brauche. Die Farbe definiere ich als 3, das heißt ich, grün. Und ich greife genauso wie das Struct drauf zu. Und hier kommt dieses Enum ins Spiel. Ich habe eben den Typ des Ganzen und lege ihn auf Polar fest. Also ich möchte wohl Polarkoordinaten speichern. Ich sage, der Winkel soll 45 Grad sein und die Distanz von 123, was weiß ich, Äpfeln oder Birnen oder sowas zum Nullpunkt. Und dann übergebe ich das Ganze an irgendeine Unterfunktion. Die macht dann damit irgendwas. Ist das klar? Also genauso wie vorhin bei den Structs. Nur an dieser Stelle entscheide ich mich halt, ob ich Polarkoordinaten oder kartesische Koordinaten haben möchte. Danach muss ich mir halt sicher sein, ich habe einmal gesagt, ich will das jetzt als Polarkoordinaten benutzen, also muss ich auf diese beiden Elemente zugreifen. Hier seht ihr übrigens auch diesen Punktoperator. Gut, gucken wir uns an, wie dieses DoSomething funktioniert. Es bekommt so einen Punkt übergeben. Was es macht, es prüft mit einem Switch-Statement, was für einen Typ es da eigentlich hat. Wenn das Ganze undefiniert ist, also eine 0, wir hatten es ja mit C-Alloc alloziert, dann hat wohl irgendjemand was falsch gemacht, vergessen da Werte zuzuweisen, gebe ich aus, naja, undefiniert. Das macht meine Moster. Wenn das Ganze eine kartesische Koordinate ist, merke ich, es ist eine kartesische, okay, und ich kann irgendwie mit x und y was machen. Wenn das Ganze eine Polarkoordinate sein soll, rechne ich halt mit meinen Floats weiter. Eigentlich auch nicht so wahnsinnig schwierig. Ich muss halt nur vorher gucken, was habe ich da eigentlich gespeichert. Okay, dazu Fragen. Am Anfang habe ich euch versprochen, wir überlegen uns, was wir so eine Supermarktkasse machen können. Oder zumindest, wie wir dieses Problem da umgehen können. Also dieses mit, ich habe eine unbekannte Menge von Produkten auf dem Band. Und jetzt ist es auch noch vielleicht ganz fies. Es gibt Produkte, die bezahle ich nach Stück und andere, die bezahle ich nach Gewicht. Das heißt, hier könnte ich vielleicht mir überlegen, so eine Union benutzen zu müssen. Machen wir nicht, keine Angst. Aber in so einer Union könnte ich zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier irgendwie nicht einen Punkttyp, sondern ich habe hier irgendwie, das ist ein Produkt, das nach Gewicht geht, das ist eins, was nach Stückzahlen geht. Dann habe ich am Anfang entweder eine Integer drin stehen, die sagt, wie viele das sind, oder ich habe eine Float, die das Gewicht angibt oder so. Bevor ich dann den Preis drin speichere. Dritte Anforderung, naja, ich möchte diese Funktion irgendwie einfach aufrufen und nicht irgendwie 1000 Parameter haben und ich möchte es eigentlich auf einen Punkt, auf einen Blick auch sehen, was sie macht. Okay. Also, für einen Teil davon haben wir eine Lösung. Structs, Unions und M-Alloc und C-Alloc und so. Aber eine Sache habe ich bisher noch nicht behandelt. Wie ist denn das mit, ich weiß noch nicht, wie viel Speicher ich brauchen werde. Ich meine, so eine Struct ist toll. Weil ich habe jetzt irgendwie nur ein Element, was ich da speichern kann. Könnt ihr euch mal überlegen, wie ich das hinkriegen könnte, mehrere davon zu speichern und trotzdem gut auf die einzelnen zuzugreifen. In der Zwischenzeit wische ich die Tafel. Naja, sagt jemandem das was? Dynamische Listen? Schon mal gehört? Ich fand es grässlich damals im Abi. Was hält uns denn davon ab, in so einer Struct diesen Pointer, den ich hatte, nicht irgendwie auf den Vornamen zu setzen, sondern auf noch so ein Element von so einer Struct? Eigentlich niemand, oder? Sieht dann so aus. Ich habe jetzt hier ein Kassenbon-Element. Dem ist irgendwie ein Eintrag auf diesem Kassenbon drin. Der interessiert uns noch nicht, das kommt gleich. Aber ein Pointer auf eine Struct Next. Wir brauchen dann übrigens auch diesen internen Namen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mache hier zwei Sachen auf einmal, nämlich diese Typdefinition Bon und die Struct-Definition. Aber innerhalb der Struct-Definition kennt der Compiler die Struct ja noch nicht, weil die definiere ich ja gerade. Deswegen sage ich ihm hier nur, da soll so eine Struct bon t reinkommen, das ist der interne Name davon. Das soll so ein Pointer sein, auf noch so ein Element. Sieht dann so aus. Ich habe hier irgendwie meine Struct. Sieht man das? Oder ist es noch zu nass? Gut. Die hat zwei Einträge. Irgendwie ein Pointer auf irgendwas und noch ein Pointer. So. Und hier hinten dran ist wieder so eine Struct. Ja, und daran hatte ich noch sowas dranhängen. Das setze ich jetzt irgendwie einfach mal auf Null, erdig sozusagen. Naja, und hier habe ich dann irgendwelche Elemente drin, auf die ich dann zugreifen möchte. Ist das irgendwie ein bisschen verständlich, wie ich das meine? Das heißt, ich merke mir am Anfang irgendwie einen Pointer auf das Startelement und kann dann immer auf das nächste Element zugreifen. Wenn ich ein Element gefunden habe, was mich interessiert, nehme ich halt nicht die Ausfahrt Next, sondern irgendwie dieses Dis. Okay, wie komme ich denn dahin? Erstmal die Gesamtdefinition von dem Ganzen. Oben ist jetzt irgendwie mein Bon-Element mit der Anzahl der Produkte, einem Namen des Produkts, also einem Pointer auf den Namen, dem Einzelpreis und der Produktsumme. Und hier unten nochmal dieses Struct von eben. Das heißt, ich habe jetzt hier oben jeweils ein Element D. Wow. Soweit klar, oder? Wie benutze ich das? Sieht ekliger aus, als es ist. Hier oben habe ich mir zwei Variablen definiert, zwei Pointer. Für den Kopf dieses Kassenbons und für das Ende von dem Kassenbon. Am Anfang ist diese Liste ja noch überhaupt nicht vorhanden. Das heißt, die beiden Pointer zeigen auf irgendwas. Das heißt, ich allokiere erstmal Speicher für dieses erste Element. Das ist vom Typ Pong. Ein Element soll das sein. Und ich speichere mir das hier irgendwie in diesem Tail. Und da ich bisher noch keine Elemente habe, ist der Anfang von dieser Liste eben genau dem Ende von der Liste. Ich habe bisher noch keine Folgeelemente, das heißt, das geht erst bis hierhin. Das heißt, ich setze diesen Pointer auf Null. Der zeigt aufs Ende, auf nichts. Das heißt, ich weiß, die Liste ist da zu Ende. Dann rufe ich in der Unterfunktion auf, sage ihr, ich habe 5 mal den Clubmate zu 0,75. Das soll da irgendwie eingefügt werden. Hätte sonst hier nicht mehr auf die Folie gepasst. Das heißt, ich habe hier dieses Bong-Element mir mit dieser Unterfunktion ULM erzeugt, lege den Pointer darauf hier drin fest und speichere hier die Adresse 0 rein. Jetzt möchte ich ein Element hinten anfangen. Zu einem ausgewogenen Mittagessen gehören dann auch noch ein paar Wiener. Das heißt, ich mache mir ein neues Element Bong, das ist dieses hier. Ich sage, dass das bisherige Ende next, also das heißt, dieses Ding da, das neu zugewiesene sein soll. Das heißt, ich lege diesen Pointer hierauf und lege dann das bisherige Ende, ne, bisher hatte ich ja irgendwie, dass der Start auch das Ende war, diesen Pointer lege ich auch auf das letzte Element, was ich gerade eingefügt habe und initialisiere diesen Dis-Pointer mit dem neuen Element. Und am Ende gebe ich den Bong irgendwie aus. So, jetzt passe ich das Tafelbild noch dazu an, was wir gemacht haben. So, ich habe meine Variable kstart, die zeigt an das Anfang der Liste, kTail, die zeigt an das Ende der Liste, auf das letzte Element. Vom letzten Element gibt es nichts, was weiterkommt, also zeigt das mit dem next auf 0. Und dieses, wie habe ich es genannt, this, das zeigt jeweils auch eines von diesen Bon-Elementen mit Clubmate oder Wiener Würstchen. So, newLM, den Code hatten wir im Prinzip auch schon. Ich allokiere mir Speicher für eins dieser Bon-Elemente, speichere dann, wie viele Produkte ich haben möchte. Die Funktion finde ich ganz praktisch, die dient zum Duplizieren von Strings. Ich habe ja, wenn ihr zurückgeht, gesehen, habt ihr gesehen, hier ist so ein String-Literal drin. Was str-dup macht, ist, es nimmt diesen String-Literal an und kopiert ihn in einen neu allozierten Speicherbereich. Der ist dann auch wieder veränderlich, weil er mit malloc alloziert ist. Das Ergebnis davon speichere ich in dem Produktpointer. Gleiches mit dem Preis und der Gesamtsumme berechne ich nebenbei auch noch. Und dann gebe ich die Adresse zurück von dem, was ich gerade alloziert habe. Also hier wieder auf dem Heap alloziert, deswegen kann ich es zurückgeben. Und damit habe ich dann im Speicher diese Grafik quasi visualisiert oder umgekehrt. So, wie sieht das aus, wenn ich das Ding jetzt ausgeben möchte? Ich übergebe das erste Element, das ich ausgegeben haben möchte. Das wäre jetzt zum Beispiel kstart. Dump bonhead, das macht nichts weiter, als irgendwie so diesen üblichen Header da oben auszugeben, Anzahl der Artikel und Name und so weiter. Ich definiere mir eine Laufvariable. Ich hätte hier auch Johnny nennen können, Johnny Walker oder sowas. Definiere sie so, dass sie auf das erste Element von diesem Bon zeigt. Und solange wie diese Laufvariable, das folgende Element, noch nicht 0 ist, gebe ich den Inhalt von dieser Struct, auf die sie zeigt, aus. Das heißt, ich zeige auf das erste Element ist nicht 0, also rufe ich eine Unterfunktion mit diesem Element, auf das sie zeigt, auf, und danach ändere ich meine Laufvariable, die bisher hier drauf gezeigt hat, auf das Element, worauf ich gezeigt habe. Das kann, wenn ich am Ende der Liste bin, dieses Next ist dann 0, das heißt, wenn ich am Ende der Liste bin, wird dieses Current-Teil auf 0 zeigen, weil im letzten Element der Next-Pointer ja auf 0 zeigt. In dem Moment ist oben diese While-Bedingung nicht mehr wahr und ich laufe aus der Schleife wieder raus. Ist das klar? Damit gehe ich einfach nur linear durch die Liste durch, von Anfang bis Ende, wenn ich das erste Element übergebe. Das erste Element, Moment, da. Ich habe hier irgendwie mein Hauptprogramm und dem übergebe ich den Start von der Liste, den habe ich hier oben einmal definiert und danach auch nie wieder angefasst. Und hiermit hänge ich immer nur hinten an die Liste an. Übrigens, wenn ihr euch nachher die Folien anguckt, wenn da jetzt noch ein Element dran soll, muss man nur diesen Block hier kopieren. Der hier oben ist nur deshalb anders, weil die Liste erst initialisiert werden muss. Also es reicht, wenn ihr diese vier Zeilen 1:1 kopiert, habt ihr nochmal Wiener Würstchen hinten dran. So, und das sind diese beiden anderen Hilfsfunktionen mit grässlichen Printf-Konstrukten, die einfach nur den Bon ausgeben und hier ein einzelnes Element ausgeben. Ich glaube, da habe ich auch noch die Ausgabe. So sieht das am Ende dann aus. Ich war zu voll, einen Dateinamen anzugeben, also a.out. Dann gibt er hier irgendwie drei Produkte aus, weil ich auch nochmal Senf dazu gefügt habe. Das waren die Punkte, die ich vorhin weggelassen habe, weil sonst nicht mehr auf die Folie gepasst hätte. Ja, und damit können wir irgendwie so einen Kassenbon machen. Dazu Fragen? Gut, alle erschlagen, Ziel erreicht. Naja, nicht wirklich. So, was machen wir denn morgen? Morgen Vormittag wird es ein bisschen um den GCC, um den C-Compiler gehen, dass zum Beispiel nicht immer nur so ein A.out rauskommt, wenn ihr es nicht sowieso schon gesehen habt mit dem O, und welche Features er sonst noch kann, was Header-Files sind. Und dann werden wir noch einen kleinen Code-Assistenten kennenlernen, den Präprozessor. Das macht Katrin, ist gerade nicht da. Die erklärt dann auch, was dieses komische Define war, was wir gestern hatten. Und nachmittags wird es darum gehen, wie man Fehler im Programm findet. Mit dem Debugger, der kommt, glaube ich, übermorgen dran oder auch schon morgen? Morgen. Der GDB ist einfach ein wahnsinnig flexibles und mächtiges Tool dazu. Und ansonsten, ja, sehen wir uns jetzt gleich ein Tutorial und viel Spaß!